Mein Thema heute heißt, Achtung Baustelle, Chancen und Grenzen der Mitarbeit im Reich Gottes. Wie wahrscheinlich viele hier wissen, wollen wir ja noch in diesem Jahr hier an das Haus einen Fahrstuhl anbauen, um das ganze Haus für alle Bewohner und Besucher barrierefrei zu gestalten. Aber so einen Fahrstuhl bauen, das ist ein ganz schön großes Unterfangen. Wir sind da schon einige Zeit dran, mit viel Planung. Und wir haben uns gedacht, wir wollen bei dem Fahrstuhlbau auch nicht auf einen Architekten verzichten. Haben uns eine Zeichnung machen lassen, schon die x-te Baueinträge eingereicht. Das Ganze wird häufig überprüft, damit das auch dann gut funktioniert, dass es ein gutes, tiefes Fundament hat, eine gute Statik, damit es ja auch hält, wenn da mal vielleicht ein Wind pfeift oder ein Sturm kommt und es nicht gleich umfällt. Und so ist für so ein Projekt viel Planung nötig. Das weiß eigentlich jeder, der vielleicht schon mal ein kleines Häuschen selber gebaut hat, wie viel Planung da drin steckt. Oder für alle die, die zurückdenken hier an unserem Hausbau, was das so von A bis Z bedeutet. Und nun macht der Apostel Paulus das, dass er dieses Bild von einem Hausbau auf unser Leben überträgt. Er sagt, das kann man doch in einer gewissen Weise übertragen. Und wenn man das so überträgt, dann ist mir als erstes eigentlich aufgefallen, und es ist irgendwie interessant, dass wenn es um unser Lebensbau geht, viele Menschen so einfach drauf losbauen. So ohne Plan und ohne Ziel. Was gerade so vor die Hände kommt. Ich stelle mir das vor, weiß ich nicht genau. Wie man in der DDR vielleicht sein Schrebergärtnerhütchen gebaut hat, je nachdem, was man gerade gefunden hat. Und dann wurde es eben so dran gebaut. Und wenn man Glück hatte, hielt das ja auch irgendwie für eine Zeit lang. Ja? Aber ohne, dass man sein Lebenshaus baut, ohne besondere Berücksichtigung des Fundamentes oder einer genauen Planung. Der Ausgangspunkt, warum der Apostel Paulus davon spricht, ist eigentlich verschiedene Streitigkeiten in der Gemeinde in Korinth, weil es verschiedene Lehrer gab und die auch sagten, ja, wie sollen wir unser Lebenshaus bauen und vor allem, wie sollen wir auch die Gemeinde weiterbauen? Da gab es verschiedene Gedanken zu und jeder hatte seine Fankreis, möchte ich mal sagen, seine Anhänger. Und in dem Zusammenhang gebraucht Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, in den Versen 6 bis 17, dieses Bild von einem Hausbau für unser Leben. Und er sagt, wir sind berufen zu Baumeistern des Tempels Gottes. Wir sollen irgendwie den Tempel Gottes in diesem Leben bauen. Aber was sage ich? Hören wir doch einfach mal direkt in diesen Brief hinein und ich lese von den Versen 6 bis 17, Kapitel 3. Paulus schreibt, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat euren Glauben wachsen lassen. Es ist nicht so wichtig, wer pflanzt und wer begießt. Wichtig ist allein Gott, der euren Glauben wachsen lässt. Von Gottes Mitarbeitern ist einer so notwendig wie der andere, ob er nun das Werk beginnt oder weiterführt. Macht euch darüber keine Gedanken, jeder wird von Gott den gerechten Lohn für seine Arbeit bekommen. Wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und sein Bauwerk. Gott hat mir in seiner Gnade den Auftrag und die Fähigkeit gegeben, wie ein tüchtiger Bauleiter das Fundament zu legen. Doch andere bauen nun darauf weiter und jeder muss darauf achten, dass er wirklich sorgfältig arbeitet. Das Fundament, das bei euch gelegt wurde, ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes oder gar besseres Fundament legen. Nun kann man mit den unterschiedlichsten Materialien weiterbauen. Manche verwenden Gold, Silber, kostbare Steine. Andere nehmen nur Holz, Schilf oder Stroh. Doch an dem Tag, an dem Christus sein Urteil spricht, wird sich zeigen, womit jeder gebaut hat. Dann nämlich wird alles im Feuer auf seinen Wert geprüft. Und es wird sichtbar, wessen Arbeit dem Feuer standhält. Hat jemand fest und dauerhaft auf dem Fundament Christus weitergebaut, wird Gott ihn belohnen. Verbrennt aber sein Werk, wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, freilich wie durch Feuer hindurch. Denkt also daran, dass ihr Gottes Bauwerk und sein Tempel seid, dass Gottes Geist in euch wohnt. Wer diesen Tempel zerstört, den wird Gott richten. Denn Gottes Tempel ist heilig und dieser Tempel seid ihr. Ich möchte heute drei Fragen mit uns nachgehen. Die erste Frage ist, welches Bauprojekt verfolge ich in meinem Leben? Die zweite, welches Fundament trägt wirklich? Und die dritte, wie kann ich auf diesem Fundament weiterbauen? Und dann möchte ich schließlich fragen, welche Auswirkungen diese Überlegungen des Paulus für die Situation damals in der Gemeinde Korinth hatten und eben auch vor allem für uns heute haben. Kommen wir zu der ersten Frage, welches Bauprojekt verfolge ich in meinem Leben? Paulus lädt ein, seid Mitarbeiter, Mitbauer am Tempel Gottes und der Tempel Gottes sagt da, das ist die Gemeinde. Sie ist berufen zu einem Leben zur Ehre Gottes. Der Tempel, den Gott in dieser Zeit bauen will, ist nicht aus Stein, sondern aus Menschen. Vielleicht für manchen, der die Bibel nicht so gut kennt, etwas überraschend, dieses Schlüsselwort von dem lebendigen Tempel Gottes, dass Paulus eben nicht mehr ein steinernes Gebäude dort sieht, das Gott gebaut haben will, sondern dass er die Christen in Korinth und ihre Gemeinde als Tempel Gottes ansieht, dass sich dieses Bild von diesem alttestamentlichen Tempel, dass sich das wandelt bei Paulus, für ihn ist das kein massiver Steinbau, sondern die Christen selbst. Der neue Tempel besteht aus lebendigen Menschen. Und wie kann man jetzt an diesem Tempel mitbauen? Wenn das die Art und Weise ist, wie Gott sich zeigen will und was er besonders tun will in unserer Zeit, wenn diese Berufung zum Tempelbau auch uns als Christen verpflichtet. Auf den ersten Blick könnte man ja meinen, weil er sagt, wir sind Mitarbeiter und ihr seid Ackerfeld und Bau. Die einen machen, die anderen müssen scheinbar bearbeitet werden. Aber wenn wir genauer hinschauen, dann merken wir, dass er davon ausgeht, dass wir als Christen immer beides zugleich sind. Denn wir alle sind ja als Mitarbeiter Gottes berufen und er schreibt zu allen, ihr seid auch die Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Bau. Petrus sagt deshalb auch, spricht auch deshalb von einem Bau von lebendigen Steinen. Vielleicht kann das eine Geschichte, eine kleine fiktive Geschichte, ein bisschen erläutern. Ein Christ träumt, er wäre gestorben und er kommt in den Himmel. Dort sieht er einen herrlichen Tempel und er bestaunt das wunderbare Bauwerk und plötzlich entdeckt er oben im Gewölbe eine kleine Lücke. Offenbar fehlt da ein Stein und er fragt einen Engel, der dabei steht, was ist denn das da für eine hässliche Lücke? Und der antwortet, das ist die Lücke, die du gemacht hast. Gott hatte gerade dich bestimmt, diese Stelle auszufüllen, aber du hattest in deinem Leben andere Dinge im Kopf, sodass es nie dazu gekommen bist, diese Aufgabe, die Gott dir zugedacht hat, zu erfüllen. Jetzt erkannte der Mensch erst, dass er ein wichtiger Stein im Tempel Gottes war. Darüber erwachte er aus seinem Traum und künftig ließ er das Klagen und Schimpfen über all die Unzulänglichkeiten der Gemeinde und arbeitete fröhlich mit, Denn er wollte gerne die Lücke im Tempel Gottes füllen. Wir kommen nochmal gleich drauf, wie man sein Leben eigentlich gestalten kann, mit welchem Ziel. Aber als erstes wollte ich uns dieses einmal so vor Augen stellen, dass Paulus das den Korinthern sagt, ihr seid der Tempel Gottes. Und den zu verwirklichen, zu bauen, euch gegenseitig darin zu unterstützen, als Mitarbeiter und Ackerfeld zugleich, das ist, was Gott für euch vorgesehen hat. Die zweite Frage ist, welches Fundament trägt? Und da sagt Paulus, es gibt nur ein Fundament, das wirklich trägt und was es da nur geben kann, und das ist Jesus Christus selbst. Wir als Menschen können kein Fundament für unser Leben legen. Wir können es nicht, wir müssen es nicht. Das war auch wichtig für die anderen Mitarbeiter. Wenn wir denken, wir können bei einem anderen Menschen neues Leben hervorbringen und können das schaffen, dass er ein solches Fundament in seinem Leben hat, dann überschätzen wir uns. Wir sind zwar Mitarbeiter, er gebraucht ein Bild aus der Botanik, der eine pflanzt und der andere begießt und so weiter, aber das Leben, das schafft auch, und das Wachstum, das kann alleine Gott schaffen. Und so kann auch alleine Gott dieses Fundament im Leben eines Menschen legen. Und darum macht es auch keinen Sinn, dass die Korinther so einen großen Wirbel aus seiner Sicht darum machten, welcher Lehrer nun in wessen Leben gewirkt hat. Ob das der Apollos war oder der Petrus oder der Paulus oder der Johannes, das ist letztlich völlig nebensächlich. Extrem wichtig ist allein das Fundament. Und das ist etwas, was Jesus selber ja auch verkündigt hat. Er hat ja da mal eine Geschichte erzählt von einem Haus, das gebaut wird, und die einen bauen dieses Haus auf Sand ohne Fundament einfach drauf und die anderen graben tief und bauen dieses Haus auf einem Felsen, auf ein festes Fundament. Und er sagt, dieser Fels ist ja er selber, wer auf seine Worte hört und sie tut, der baut auf diesen Felsen, sagt Jesus. Und es ist so schlimm, wenn dieses Fundament fehlt, weil dann natürlich das ganze Bauwerk zum Einsturz kommen kann. Wie das so ist, wenn das Fundament marode wird, das kann man sehen, wenn man mal nach Venedig fährt. Venedig ist ja eine wunderschöne Stadt und liegt aber ganz im Wasser, und das Fundament bilden dort oft Baumstämme, die tief ins Wasser gelassen werden, und über die Jahrhunderte fangen die jetzt an zu faulen und ja, dann sind die ganzen Häuser bedroht. Aber was ganz Ähnliches gibt es in Sibirien, in Gegenden, wo ständig Frost ist. Da hat man nämlich auch gedacht, wenn immer Frost ist, da brauchen wir gar kein Fundament, das ist ja immer alles hart, hat einfach so drauf gebaut, und jetzt kommt der Klimawandel und die ganze Sache taut auf und jetzt hat man natürlich ein Problem. Und so kann das manchmal eben sein, dass wenn man am Anfang das Fundament weglässt, dass man es später im Leben dann doch bereut, wenn dann Risse sich zeigen und das Haus einzustürzen droht. Und ohne Christus, sagt Paulus, kannst du in deinem Leben überhaupt nichts Bleibendes zustande bringen, nichts Bleibendes vor Gott aufbauen. Alles, was du tun wirst, ist jetzt schon verloren, wenn du dieses Fundament nicht hast. Und jeder Mensch möchte doch gerne ein Leben führen, wo etwas bleibt. Der Grundstein darin liegt die lebensbestimmte Kraft des Evangeliums. Und mehr ist nicht nötig. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet. So sagen die Apostel einmal zu einem Kerkermeister, als er fragt, wie er denn sein Leben auf ein festes Fundament stellen kann. Das klingt manchmal so einfach, und deshalb fügen manche Leute Lehren hinzu, damit du dein Leben auf einen festen Grund stellen kannst, da musst du noch dieses oder jenes tun. Aber Jesus sagt das nicht. Allein der Glaube an Christus ist dieses Fundament. Und wenn man noch mehr hinzutut, dann sagt Jesus, weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. dir das Himmelreich zuschließt vor den Menschen. Ihr geht nicht hinein und die hinein wollen, lasst ihr nicht hineingehen. Wir sollten dem keine weiteren Bedingungen hinzufügen. Das Fundament kann allein Christus sein, dass Gott lebt in einem Menschen, der beides wirkt, den Anfang und das Wollen und auch das Vollbringen. Und darum ist das die erste entscheidende Frage, die Paulus den Korinthern und damit auch uns stellt, nämlich auf welchem Grund steht dein Leben? Hast du diesen Lebensgrund gefunden? Kein anderes Fundament trägt dich durch den Tod. Welches Leben macht aus Ewigkeitsperspektive wirklich noch Sinn? Und gerade der Tod, der am Ende von jedem unserer Leben steht, zwingt uns zu dieser Frage. Was hat dann noch Bestand? Natürlich können wir dieser Frage ausweichen und sie verdrängen. Aber immer wenn ich mit Menschen zusammen bin, mit sterbenden Menschen und sie begleite, dann spüre ich, dass genau diese Frage im Raum steht. Was bleibt denn jetzt von all dem, wenn ich auf mein Leben zurückblicke? Was hat dann Bestand in den Augen Gottes und auf welcher Grundlage kann das sein? Und so sagt Paulus, Christus ist das einzige Fundament, nicht nur des einzelnen Christen, sondern zugleich der ganzen Gemeinde. Ja, und wie können wir nun auf dieses Fundament weiter aufbauen? Als Christen, oder Gott beruft uns als Christen und befähigt uns zum Weiterbau auf diesem Fundament. Und da ist halt jeder wichtig, mit seiner Gabe, wobei es letztlich ja nicht mal entscheidend ist, was seine Gabe ist. Aber jede Gabe ist wichtig und Paulus führt das auch ganz ausführlich aus in seiner Lehre von den Geistesgaben in diesem Brief an die Korinther in Kapitel 12, wo er dann sagt, dieser Tempel, das kann man auch vergleichen mit dem Leib Christi und da gibt es verschiedene Körperteile und jedes einzelne ist wichtig. Das Große und auch das scheinbar Unbedeutende. Ich habe gelesen in einem Pressebericht, dass ein Kambodscha, ein wütender Chef als sein Lehrling, der hatte sich das Mofa von ihm ausgeliehen und als er zu spät war damit zu einer Hochzeit gefahren und als er zurückkam, kam er später als versprochen und dann kam dieser Chef auf die Idee und hat ihn durch andere festhalten lassen und hat ihm die Daumen und die Zehen abgeschnitten. Das ist ja eine verrückte Idee, also nicht nachmachen, sagen Sie meiner Dings. Dem drohte dann 20 Jahre Haft, aber er sagt, so jetzt fährt er nicht mehr mit dem Mofa. Ja? Ich weiß nicht, wo er das her hatte. Ich habe dann gesehen, in der Bibel wird auch davon berichtet, dass man das früher bei den Königen gemacht hat. Wenn man einen König gefangen hatte und wollte ihn nicht töten, dann hat man ihn auch die Daumen und die Zehen abgeschnitten, weil dann konnte er kein Schwert mehr halten und konnte auch nicht weglaufen. Und war letztlich Kampf für den Kriegsdienst untauglich, auch wenn er sagt, nur ein paar kleine Teile haben gefehlt und schon kam der ganze Körper aus dem Gleichgewicht. Und so ist halt jedes wichtig, in gewisser Weise. Ganz egal, wo ich mich einbringe in der Gemeinde. Das Entscheidende ist das aber gar nicht, ja, ob ich jetzt Pastor bin oder Gemeindeleiter oder Liederbücher austeile oder Jugendarbeit mache oder wo auch immer ich mich irgendwo einbringe, um andere aufzubauen. Wichtig ist nicht das, in welchem Bereich, sondern wie ich es mache. Paulus sagt, der eine pflanzt, der andere gießt. Aber entscheidend ist, welche Baumaterialien werden gebraucht. Und hier wechselt das Bild eigentlich ein wenig, weil er jetzt von Baumaterialien spricht. Also wir haben ein Fertighaus bei uns, das ist vor allem aus Pressholz und ein bisschen Dämmmaterial. Es würde wahrscheinlich recht gut brennen. Vielleicht haben ja auch hier einige ein Haus aus soliden Stein gebaut. Aber ich nehme mal an, dass kaum einer ein Haus aus Gold und Silber und edlen Steinen, oder? Doch? Ja? Dann bitte mal melden. Ja? Obwohl ich habe gehört, es gibt auch Häuser, die haben eine gusseiserne Fassade. Ja, gusseisern. Gibt es in New York. Anfang des 20. Jahrhunderts hat man die gebaut. Und die Hochhäuser tatsächlich, also diese ganz hohen, die sind ja tatsächlich aus so einem Stahlgerüst. Man könnte sagen, die sind ja aus Eisen. Aber bei diesen Aufzählungen von dem Material, da geht es Paulus ja eigentlich gar nicht darum, wie man jetzt so wirklich das Haus baut, sondern das soll eigentlich zeigen, wie ist das Haus haltbarer. Ja? Also welches hält denn Bestand dem Feuer? Okay, sowas gibt es ja auch, Brandschutzordnung, dass ein Haus einem Brand in gewisser Zeit standhalten muss. Deshalb wird ja auch der Berliner Flughafen wahrscheinlich nie fertig, weil er nicht standhält oder so. Aber diese Feuerprüfung, da kann so viel dran hängen, das merken wir da schon. Und bei dieser Feuerprüfung im Leben geht es eigentlich eben darum, was von dem, was ich so baue, hat denn am Ende wirklich Bestand? Ja, das ist diese Prüfung. Was bleibt vor Gott dabei bestehen? Und dann merkt man, dass es viele Dinge gibt, die wir in diesem Leben tun, die erstmal großartig aussehen, wo wir viel für vielleicht investieren und denken, das ist es. Was aber, wenn wir dann gucken, wenn wir vom Ende her drauf gucken, was für einen Wert hat es dann? Ja? Wir bemühen uns ja sehr, und es war ja auch eigentlich sehr gut, was Petra vorhin gesagt hat, das ist ja auch alles wichtig. Da habe ich gute Noten in der Schule und komme ich da voran und werde ich beruflich zu was packen und wie klappt das mit meiner Familie und wie kann ich eigentlich hier das Leben auch ein bisschen genießen und so weiter. Und trotzdem merken wir, dass wir all das am Ende des Lebens zurückgeben müssen und dass das Dinge sind, mit denen wir vielleicht fleißig umgehen und auch bauen, die dazugehören, die aber im Feuer dann nicht Bestand haben werden. Es geht also auch um diese Frage nach unseren Lebensinhalten. Und da sagt, ist der Gedanke des Paulus einfach, dass er sagt, wenn wir uns zurüsten für den Dienst vor Gott, wenn wir diesen Tempel Gottes darstellen, das ist etwas, was Ewigkeitswert hat. Und wenn ich daran baue, in meinem Leben, oder eben als Mitarbeiter im Leben eines anderen teilhaben kann, dann ist das etwas, was vor Gott bleibt. Gott sucht, oder Jesus sagt das, glaube ich, ähnlich, wenn er in diesem Wort sucht, zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, und dann wird euch auch das andere zufallen. Und er sagt, dieses Reich Gottes, das in dieser Zeit in der Gemeinde gebaut wird, das hat Bestand. Und danach wird Gott eure Arbeit beurteilen. Und am Ende nimmt er euer Lebenswerk auch ab. So, und das bedeutet, dass Gott nicht nur danach fragt am Ende, bist du jetzt bekehrt, hast du Jesus als Fundament gefunden, sondern dass es tatsächlich auch wichtig ist, wie hast du denn weiter darauf gebaut? Hatte das dann noch eine Auswirkung auf dein Leben? Oder ging es danach weiter wie zuvor? Ja, dass du zwar sagen kannst, okay, ich habe das Fundament, aber mehr bleibt am Ende auch nicht. Gerettet aber nur wie durchs Feuer hindurch. Vielleicht eine kleine Nebenbemerkung. Aus diesem Text heraus hat zuallererst der katholische Theologe Origenes diese Fegefeuerlehre abgeleitet, dass man nach diesem Leben ins Fegefeuer kommt und dann nochmal alles gereinigt wird. Aber das, wenn wir hier genau lesen, dann merken wir, dass Paulus das nicht meint. Es gibt hier auch keine Möglichkeit zur Läuterung, sondern das Feuer kommt einfach dann am Ende und man sieht, was bleibt. Es ist auch hier kein Zeichen für irgendwelches Leiden oder Ableiden noch, sondern es ist einfach eine Prüfung dessen, was wir dann in diesem Leben, mit diesem Leben angefangen haben. Und so ist mein Leben eine Baustelle und nicht nur ich baue daran, sondern andere haben mitgebaut, haben mein Leben mitgeprägt. Und ich präge das Leben von anderen mit. Und dafür kann ich dankbar sein, für das, was sie in meinem Leben getan haben. Es gab Menschen, die haben mir geholfen, auf diesem Weg Gott zu erkennen. Es gibt diese Mitarbeiter im Reich Gottes. Ja, die gießen, die pflanzen, die helfen, dass etwas wachsen kann. Und ich durfte vielleicht bei dem einen oder anderen als ein Segensspender mit dabei sein. Und das ist etwas, was in der Ewigkeit Bestand haben wird. Weil diese Leute dabei sein werden. Weil wir miteinander dann Gott loben können. Das können dann Eltern, Kinder, Angehörige, Freunde, Kollegen, Nachbarn sein. Das ist eigentlich wichtig, wie leben wir miteinander, bauen wir einander auf, lieben wir einander, führen einander zu Gott hin. Vielleicht möchte ich jetzt noch das Beispiel eines Menschen erzählen, also nicht vielleicht, ich will es erzählen, der mitten im Leben seinen Bauplan verändert hat, sozusagen, der erst auf ganz andere Werte gesetzt hat und dann nochmal eine neue Zeichnung anfertigte und sagte, auf dieses Fundament muss ich ganz anders bauen. Als junger Mann war er ziemlich stark und unverwüstlich. Das trieb ihn als Geschäftsmann zu Höchstleistungen an. Mit 33 Jahren hatte er seine erste Million Dollar verdient und jede Sekunde seines Lebens widmete er seinen Geschäften. Dieser krankhafte Ehrgeiz, kann man schon sagen, trieb ihn zu ungewöhnlichen Leistungen an. Mit 43 Jahren beherrschte er das größte Geschäftsunternehmen der Erde damals und mit 53 Jahren war er der reichste Mann der Welt und der erste Mensch, der über 1 Milliarde Dollar besaß. Aber für diesen Erfolg hatte er auch bezahlt, nämlich mit seiner Gesundheit und seiner Lebensfreude. Dieser Mann, vielleicht haben es einige schon erkannt, ist John Rockefeller. Der wurde dann mit 53 schwer krank und kam neu ins Überlegen. Er verdiente zwar jede Woche 1 Million Dollar, aber er sah aus wie eine lebendige Leiche. Er war einsam, er war verhasst, er war ruhelos und todkrank. Er konnte nur noch Zwieback und Milch schlürfen. Sein ausgemergelter Körper und seine Ruhe lose Seele boten am Jammerbild an menschlicher Existenz. Die Zeitung hatte sogar schon seinen Nachruf gedruckt und niemand gab ihm mehr eine echte Lebenschance. Und in langen schlaflosen Nächten kam er zur Neubesinnung über die Werte in seinem Leben und er dachte nach über diese Unsinnigkeit, Geld anzuhäufen, und selber daran kaputt zu gehen und entschloss sich, sein Vermögen für die Nöte in dieser Welt auszugeben und einzusetzen und gründete dann die berühmten Rockefeller Stiftungen. Und damit hat er dann anschließend Universitäten gefördert, Krankenhäuser, Missionsgesellschaften. Für die ganze Menschheit wurde sein Geld zu einem Segen, weil er geholfen hat, Armut und Krankheit zu besiegen. Penicillin wurde mit durch seine Unterstützung entdeckt. Kampf gegen Malaria, Tuberkulose, Diphtherie hat er gefördert. Unwissenheit bekämpft. Er spendete zum Beispiel, habe ich gar nicht gewusst, sogar Geld für unser baptistisches Seminar in Hamburg. Ja? Also Segen überall, man bräuchte ein Buch, das alles zu schildern. Und das Wunder geschah, Rockefeller konnte wieder schlafen. Bitterkeit, Egoismus, Groll und Hass wichen aus seinem Herzen und machten Liebe und Dankbarkeit Platz. Er wurde sogar wieder gesund, hat Freude am Leben erfahren und wurde 98 Jahre alt. Manchmal wird unser Leben schon hier einer kurzen Feuerprobe ausgesetzt. Vielleicht durch eine unverhoffte Krankheit, wie bei Rockefeller hier, oder den Tod eines Angehörigen, Geldnot oder Unfall. So dass alles, was ich bisher aufgebaut habe, Risse bekommt. Und ich frage mich, habe ich eigentlich gut gebaut? Stehe ich auf dem Fundament? Was trägt gut? Und wie kann ich mein Leben darauf bauen? Ich möchte das mal mit meinen Worten sagen, da gibt es einfach menschliche Werke, die fügen sich in das Werk unseres Herrn Jesus Christus gut ein und die bleiben auch bestehen im jüngsten Gericht, und es gibt andere, die passen einfach nicht dazu und die vergehen, die sind letztlich umsonst, die lösen sich in Rauch auf am Tage des Gerichts. Und das zu unterscheiden ist zwar nicht immer leicht, aber doch möglich. Und manche Werke, die so schön und wichtig ausschauen, die hängen wie Kugeln am Weihnachtsbaum, und wenn ein kleiner Windstoß kommt, dann fallen sie runter und zerbrechen. Welche Auswirkungen hat jetzt diese Lehre für die Gemeinde in Korinth, auf das Zusammenleben der Gemeinde dort? Zum einen lohnte es sich gar nicht, was sie ständig taten, darum zu streiten, wessen Art und Weise Gemeinde zu bauen und Leben zu bauen, ist denn jetzt die richtige. Jeder steht vor Gott und soll das so gut er kann tun. Ja, es gibt es ja sogar heute mit Gemeindeaufbau, dass es immer streitet, wer hat die beste Weise, nicht nur die Konfessionen, dass man ja sagt, die Katholiken, wir haben es am besten, wir sagen, wir natürlich wissen, wie man das am besten baut. Oder bei Apollos, der war ja wohl ein begnadeter Redner, der konnte gut predigen, er sagte, ja, für den Aufbau von Leuten ist Predigt das Wichtigste, und Johannes sagt, die Liebe ist am wichtigsten, Petrus sagt vielleicht, ja, aber wir sollten das Gesetz auch nicht vergessen, und Paulus spricht von der Gnade. Und wie baut man Gemeinde jetzt richtig? Paulus sagt, das ist nicht so wichtig. Jeder muss es tun, so gut er kann, mit dem, was er kann. Ja? Und manchmal geht es ja auch heutzutage um die richtige Art und Weise, welche Lieder sind die richtigen, die alten oder die neuen. Ja? Oder dann gibt es da ja eine Gemeinde in Amerika, die hat jetzt den Gottesdienst von Samstag auf Mittwochabend verlegt. Ist das jetzt die Lösung, um gut Gemeinde zu bauen und voranzukommen? Ja? Oder sollen wir vielleicht nach Korea gucken, da gibt es ja die größte Gemeinde der Welt von Yonggi-cho mit über 1 Million Mitgliedern, und die haben einen Gebetsberg. Brauchen wir einen Gebetsberg? Ja, da geht man hin und betet. Alles gute Ideen, aber sind es wirklich die Dinge, die wir, oder sollen wir nach Argentinien schauen, wo man sagt, wir müssen irgendwie in den geistlichen Kampf hineingehen und die bösen Mächte binden? Also es gibt ja viele Ideen, auch gute Gedanken. Aber ist das wirklich entscheidend? Sondern es gibt doch nur ein Fundament, und das ist Jesus Christus. Und jeder muss sehen, dass er so gut wie er kann darauf baut und dass wir uns nicht in den Konkurrenzkämpfen verlieren. Das ist sowieso fruchtlos. Gott hat dich auf ein festes Fundament gestellt. Das hält. Und das kann dir Gelassenheit geben beim Weiterbau. Und ich denke, vor allem ist es dann eine Ermutigung, sich wirklich einzusetzen, nicht in den Tag hinein zu leben, sondern zu sagen, wie kann ich mehr Gott zum Zuge kommen lassen in meinem Leben und in dem Leben derer, die mich umgeben. In meiner Gemeinde, in meiner Familie, in meiner Umgebung. Dass ich mich in den Dienst nehmen lasse, dass ich mitarbeite, dass ich meine Gaben für das Reich Gottes einsetze. Paulus sagt, seht zu, dass die Gnade, die Gott euch geschenkt hat, in eurem Leben nicht ohne Auswirkungen bleibt. Und im Hebräerbrief steht, einer soll sich um den anderen kümmern und ihn zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Einige haben sich angewöhnt, den Versammlungen fernzubleiben. Das ist nicht gut. Vielmehr müsst ihr einander Mut machen. Ihr seht doch, dass der Tag näher heranrückt, an dem der Herr kommt. Und schließlich sagt Petrus in seinem Brief, fördert euch gegenseitig, jeder mit der Gabe, die Gott ihm geschenkt hat, dann seid ihr gute Verwalter der reichen Gaben Gottes. Die Frage, die am Ende bleibt, bist du so ein guter, weiser Baumeister, der einen Plan hat, der auf das Fundament achtet, der guckt, dass wir nicht nur so in das Leben hineinleben, sondern nicht nur Zuschauer sind, sondern bauen und unseren Platz finden. Ich wünsche jedem von uns hier, dass wir uns aufs Neue, auf Jesus Christus ausrichten können, das Fundament, das er uns geschenkt hat, und dass wir etwas Gutes zu dem Bau Gottes, zu dem Tempelbau Gottes beitragen können. Lasst euch dazu einladen, Gott will euch dafür segnen, damit etwas bleibt nach diesem Leben. Amen.